Genau. Und das Erste, wo ich schon ein Problem mit hatte, ich glaube, ich habe mich in meiner Anfrage auf eine Veranstaltung bezogen, die letztes Jahr war, von der ich dachte, die ist jetzt demnächst im April. Kann das sein? Dieses
Ich
Panel,
weiß es nicht.
das war ein Panel online mit dem Kollegen aus dem Europaparlament und Umweltaktivistinnen aus Uganda und Tansania.
Ja, das war genau vor einem Jahr.
Ja, super. Da kam nämlich eine Kollegin und hat gesagt, ah, und es ist bald und da müssen wir uns unbedingt drum kümmern. Mist, okay. Und
Alles gut,
ich
aber
habe dann heute gemerkt, dass
tatsächlich,
wir, ja, ah ja.
also das ist halt noch nicht öffentlich, weil wir gerade erst anfangen zu planen. Aber mit meinem Kollegen Stefan Gelper, das ist der verkehrspolitische Sprecher, plane ich ein nächstes Fachgespräch zum Thema global, also auch mit Blick auf Mobilitätswende, globale Erschließung von Erdölfeldern,
Ah.
wo dann halt auch als Beispiel, als sehr prominentes Beispiel unter vielen, unter anderem dann halt auch die EACOP thematisiert wird.
Ah ja, wann wird denn das stattfinden?
Das habe ich noch nicht
Okay.
terminisiert. Bis zur Sommerpause.
Okay. Also ich war, meine ursprüngliche Idee war jetzt zu dem Panel, das jetzt aber ja schon ein Jahr alt ist, so einen kurzen Infoblog zu machen. Na, die Kollegin, die möchte gerade gerne so Nachrichten zugeschustert bekommen. Und jetzt habe ich aber diesen Anlass quasi im Moment gar nicht. Ich würde es übrigens gerne wissen, wenn das dann, wenn der Termin steht, dann hätte ich wieder einen. Genau. Jetzt würde ich einfach vielleicht mal ein bisschen anders fragen, ne? Sie sind ja sozusagen auch die einzige, ach so, ja, ich sage es nochmal dazu, ne? Die Aufnahme es läuft, nur dass es klar ist. Sie sind ja eigentlich so ein bisschen die einzige Bundestagsabgeordnete, die sich so offensiv mit ICOP auseinandersetzt. Woran liegt es denn?
Es liegt daran, dass ich schon, bevor ich in den Bundestag gekommen bin, sehr eng verbunden war über die globale Klimagerechtigkeitsbewegung, unter anderem mit Fridays for Future Uganda. Also es liegt sozusagen an persönlichen Kontakten, als auch daran, dass ich es sehr zentral wichtig finde, dass wir uns in Europa kritisch damit auseinandersetzen, was machen europäische Konzerne in anderen Regionen der Welt und wie wird eigentlich koloniale Machtverhältnisse, wie werden die weitergelebt und dann mit Blick auf fossile Energie, wo sind die Stellen, wo halt neue beispielsweise Erdölfelder erschlossen werden sollen, die uns dann automatisch über die 1,5-Grad-Grenze katapultieren.
Sie sind ja jetzt nun auch Teil einer Regierungsfraktion. Wie positioniert sich denn die Bundesregierung gegenüber der ugandischen Regierung zu den anhaltenden Menschenverletzungen im Zuge dieses Pipeline-Baus?
Ja, es gibt einen Bundestagsbeschluss, der ist jetzt tatsächlich auch schon 1,5 Jahre alt, der sich kritisch mit der ICOP befasst. Und den hatten wir formuliert im Vorfeld des Antrages für die COP27, wo wir uns dann geeinigt haben als Ampel, als Antragstellerinnen, dass wir es befürworten, wenn Banken Projekte mit dem Ziel, neue fossilen Aufschluss, beispielsweise EACOP, wir haben das dann sehr klar als Beispiel benannt, diese nicht mehr finanzieren. Und das war im Zusammenhang mit der Kampagne, die in der Zeit auch hochlief, die gerichtet war an Banken, mit dem Ziel, sie so weit unter Druck zu setzen, dass sie Total Energy diese Pipeline nicht finanzieren. Aktuell gibt es eine große Kampagne auch gegen Versicherer, weil das nächste, was natürlich kommt, ist Versicherungsunternehmen, die die Pipeline versichern. Und hier halt auch gegenüber denen, wo wir Zugriff haben, den Europäischen, sehr klar zu machen, dieses Projekt darf nicht finanziert werden, es darf auch nicht versichert werden. Wir stehen, also es kommt immer darauf an, mit welchem Ministerium. Wir stehen im sehr engen Austausch mit dem Auswärtigen. Wir stehen im Austausch auch, also zur Problematik der ICOP, Beispiel auch mit dem Ministerium Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ich stehe auch im Austausch mit Mitarbeiterinnen, beziehungsweise mit politischen Vertreterinnen aus dem BMWK. Weil wir aus dem Parlament heraus natürlich auch einfordern, dass versucht wird, Lösungen zu finden, dass darauf eingewirkt wird, besonders auch auf Total Energy eingewirkt wird, dieses Projekt nicht zu vollziehen. Vor Ort, ich war vor knapp anderthalb Monaten dort. Vor Ort ist es leider so, dass bereits die Infrastruktur am Albertsee, wo die Ölförderung stattfinden soll, schon relativ weit ist. Also im Vergleich zu einem Jahr, ich war vor einem Jahr das erste Mal dort, habe die Gemeinden besucht, die von Zwangsumsiedlungen betroffen sind, als auch die Region am Lake Albert, also am Albertsee, wo die Erdölförderung stattfinden soll. Und im Vergleich von vor einem Jahr ist halt die Infrastruktur, die sich gebildet hat, das sind dann umzäunte Areale, hat sich massiv erweitert und wurde halt auch massiv ausgebaut. Gleichzeitig auch sehr nah am Nationalpark und auch im Nationalpark, also Sam Hutchinson Nationalpark selber, wird halt eine Ölpipeline verlegt und dort finden sich dann halt viele Schilder, wo dann mit dem Total Energy Logo draufsteht, man darf hier keine Fotos machen, davon, wie gerade die Infrastruktur im Nationalpark, wo eigentlich Elefanten rumlaufen, gebaut wird.
Super spannende Hintergrundinformationen. Genau, mir ging es nochmal konkret drum. Sie haben ja jetzt den Beschluss des Bundestages benannt, der schon etwas älter ist, aber die Bundesregierung, von der gibt es jetzt nicht so ein Statement, dass sie sagen, wir sind im Gespräch mit der Regierung in Uganda und wollen, dass Sachen da anders laufen? Ich frage es nochmal so konkret.
Ja. Okay, ich bin jetzt ganz ehrlich, dadurch, dass ich halt sozusagen beständig Gespräche führe mit Akteuren aus den unterschiedlichen Ministerien, bin ich beständig im Gespräch, aber ich müsste jetzt nochmal selber nachsuchen, wo es auch eine öffentliche Verlautbarung gäbe.
Also wir haben nichts gefunden.
Wir haben nichts gefunden. Okay, dann habt ihr die Research schon für mich gemacht. Genau. Aber also es gab vielleicht sozusagen in Ausschussprotokollen, weil ich natürlich auch in den Ausschüssen halt schon mehrmals danach nachgefragt habe. Also mit Blick jetzt auch auf die aktuelle Regierung von Uganda, was ein sehr großes Thema ist, ist natürlich halt auch die Verschärfung des antihomosexuellen Gesetzes, das noch aus den 1950er Jahre kommt, von britisch-kolonialer Zeit. Und im letzten Jahr wurde es so verschärft, dass Menschen die Todesstrafe droht und dass Aktivistinnen als auch Angestellten von Menschenrechtsorganisationen für ihren Einsatz für queere Menschen eine Haftstrafe bis zu 20 Jahren droht. Mhm. Und das ist auch unter dem Einfluss von evangelikalen Geldern und Kräften aus der USA. Es gibt halt auch einen massiven Einfluss immer stärker von Russland. Und was wir auf globaler Ebene erleben, das ist halt nicht nur in Uganda, sondern in vielen anderen Regionen der Welt, ist, dass der Hass gegenüber queere Menschen enorm zunimmt. Das ist nur ein weiteres Beispiel von der Situation der Menschenrechte, aber insgesamt nimmt der Raum für zivilgesellschaftliches Engagement wird immer enger.
Das haben wir auch schon wahrgenommen tatsächlich. Für mich ist jetzt nochmal interessant, Sie sind ja nun auch Aktivistin, aber Sie sind nun auch eben politisch mitverantwortlich. Sie haben ja auch gesagt, Sie sind im Austausch mit dem Entwicklungsministerium zum Beispiel. Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ, mit Uganda auf der Ebene erneuerbarer Energien zusammenarbeitet und andererseits eigentlich sich nicht offensichtlich dazu äußert, dass über die Pipeline Klimagerechtigkeit völlig verunmöglicht wird. Wie kann das sein?
Für die Pipeline bin ich dann zuständig. Ich würde sagen, das ist tatsächlich auch eine, ich habe das jetzt sehr leicht dahingesagt, aber ich würde sagen, dass es tatsächlich auch eine sehr klare Rollenaufteilung ist. Dass als Parlamentarierin kann ich noch viel freier agieren und es ist auch meine demokratische Verantwortung, das sehr klar zu formulieren. Und als lokaler Mitarbeiterin der GIZ in Uganda, ich stehe auch mit Mitarbeiterinnen der GIZ in Uganda halt auch in Kontakt, habe viele Gespräche mit ihnen geführt, auch natürlich auch mit Blick auf insgesamt auf die sich verschärfende Lage. Und die Mitarbeiterinnen, die machen sich unglaublich viel Sorge um die Sicherheit im Land, auch und besonders, weil das ist ja auch ein Schwerpunkt der GIZ in Uganda, tatsächlich das Thema Schutz von queeren Aktivistinnen und die Projekte tatsächlich, also es ist Es ist, ich weiß, aus Europa raus sieht es dann manchmal etwas weird aus, dass man in einem Land halt arbeitet, die gerade mit Total Energy eine riesige Ölpipeline bauen. Und wenn man aber vor Ort ist und die Gemeinden besucht und halt die Projekte der GITS, die sind ja im Norden von Uganda, das ist am Rand noch nicht Sahelzone, aber sagen halt da dort runter. Das ist eine Region im Norden von Uganda, wo sehr viele Geflüchtete, Binnenvertriebene aus den anderen Ländern Zuflucht gefunden haben. Und es ist auch eine Region, wo sehr viele Dörfer noch keinen Zugang haben zu elektrischem Strom. Und die Menschen auf dem Lande, in den kleinen Dörfern, das sind genauso wie halt auch am Lake Albert, die von Zwangsumsiedlung bedroht sind, gibt es auch sehr viele Dörfer, die jetzt wegen der Pipeline wegziehen müssen, aber selber noch keinen Zugang haben zu elektrischem Strom.
Die können dann im Norden in den GIZ-Projekten dann den Strom aus Solarpanelen bekommen, wenn sie Binnenvertriebene sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Na, also der Norden von Uganda, das ist natürlich alles sehr divers, aber die Projekte, die GITS dort macht, die auch sich unabhängig von der Pipeline entwickelt haben, das geht darum zu unterstützen, dass vor Ort Minigrid-Anlagen entstehen, solarbetrieben, dass halt die Dörfer elektrifiziert werden. Und dass so Zugang ermöglicht wird, damit ist natürlich halt erstmal, kann halt so besserer Zugang auch zu Bildung ermöglicht werden. Es vereinfacht, besonders halt auch für Frauen, vereinfacht es das Leben sehr enorm, sobald man einen Zugang zu elektrischem Strom hat. Es vereinfacht halt auch, dass kleinere Unternehmen sich halt gründen können, also sozusagen Zugang zu elektrischem Strom ist für mich mittlerweile halt auch eine Grundlage, die jedem Menschen zustehen sollte. Und die Menschen, die halt von den Projekten der GITS profitieren im Norden von Uganda, die können nichts dafür, dass eine ältere Elite der aktuellen Regierung, der Präsident ist ja schon seit einigen Jahrzehnten im Amt, die können nichts dafür, dass dort sozusagen dieses Prestigeprojekt mit begleitet wird, und sie können auch nichts dafür, wenn ein europäischer Konzern wie Total Energy versucht, jetzt da noch Ölvorkommen zu sichern, um sie dann in die Welt zu exportieren, um daraus große Gewinne zu erzielen. Und mit Blick darauf, dass wir über 700 Millionen Menschen auf der Welt haben, die keinen Zugang haben zu elektrischem Strom. Also ich bin eher in der Rolle, dass ich diese Projekte, wo es darum geht, Dörfer zu elektrifizieren, weil ich halt weiß, dass es halt gute Auswirkungen hat für die Menschen vor Ort, die unter anderem jetzt auch schon existenziell von der Klimakrise, unter der Klimakrise reisen, dass es halt für sie wirklich etwas ist, was hilft. Und deswegen, wenn es halt beispielsweise um Haushaltsverhandlungen geht, versuche ich halt auch immer sehr zu schauen, unter welche Projekte fallen, unter welchen Haushaltstiteln. Und ich versuche die Gelder für Klimaschutz, für Klimaresilienz, für Biodiversitätsschutz, diese Gelder versuche ich zu beschützen, versuche dann, dass halt bei anderen Titeln dann halt Gelder umgewidmet werden. Deswegen würde ich das halt ungern jetzt in einen Topf werfen. Es ist halt einfach etwas komplizierter, und ich möchte halt die Menschen vertreten, die auf der einen Seite von der Klimakrise schon mal direkt betroffen sind und auf der anderen Seite von diesen fossilen Großprojekten, unter den fossilen Großprojekten leiden.
Gut, vielen Dank. Das war jetzt, muss ich zugeben, von mir auch alles sehr improvisiert, weil ich ja eigentlich unter anderen Bedingungen gekommen bin. Aber ich habe das Gefühl, es würde sich tatsächlich lohnen. Wir sprechen auch noch mal ein bisschen ausführlicher bei Gelegenheit.
Okay, können wir gerne machen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.